auch immer zu wissen, dass sozusagen der andere, mein Gegenüber, extrem viel Wissen und Know-how hat. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr auch ein Thema geworden, gar nicht so viel zu senden selber. Also gar nicht so viel Wissen irgendwie über die Menschen in den Organisationen, mit denen ich arbeite, drüber zu stülpen, sondern eher vielleicht ein, zwei Wissensimpulse zu geben zu Themen, die ihnen wichtig sind, wo sie sagen, da wollen wir mal was hören, da wollen wir mal eintauchen, sondern lieber mit denen was zu machen.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin wie immer Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute geht es um Detektivarbeit in Unternehmen und das freut mich natürlich ganz besonders, da ich ja finde, dass ich persönlich viele Gemeinsamkeiten mit Miss Marple habe. Eingeladen zu diesem wunderbaren Thema habe ich eine Beratungskollegin, nämlich Anja Wittenberger, die ich so aus dem ganzen Kontext Expedition Arbeit kenne. Sie nennt sich auch gerne Detektivin für wirksame Arbeit und sagt selbst über ihren Lebenslauf, dass sich der rote Faden erst im Nachhinein zeigte. Eine Konstante sei die Unterstützung von Gruppen dabei gewesen, einen echten Beitrag zu leisten. Immer verbunden mit der Idee, da muss doch noch mehr gehen. Ja, liebe Anja, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich bin ja total gespannt, wo es uns hier heute so hinspült.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es freut mich besonders, dass Detektivin und Miss Marple heute mal zusammenkommen. Bin auch gespannt und freue mich schon auf unser Gespräch.
Ja, jetzt habe ich dich ja wirklich nur so ganz kurz anmoderiert und vielleicht magst du aber selber einfach mal noch ein paar Worte über dich sagen, dass wir dich ein ganz kleines bisschen kennenlernen. Du kannst auch damit starten, dass du uns erzählst, was hast du denn heute bisher so gemacht und was kann man daraus eigentlich ableiten über deine Tätigkeit?
Ja, tatsächlich bin ich inzwischen selbstständig und heute früh sah mein Tag so aus, dass ich früh erstmal meinen Sohn in die Kita gebracht habe, dann hier einen Spaziergang gemacht habe durch unsere naheliegende Gartensparte und währenddessen telefoniert habe und dann habe ich tatsächlich heute mal was für mich selber getan, für mein eigenes Geschäft sozusagen. Und habe an einer Landingpage für dieses Ermittlertraining, was wir ja vielleicht heute noch vertiefen, die habe ich umgestaltet, die Landingpage. Mhm. Genau.
Ja, was man eben alles so macht, wenn man selbstständig ist. Ne? Da hat man dann eben nicht die Abteilung, so hier, mach mal die Landingpage und die andere Abteilung, kümmere dich mal um neue Kunden und die nächste Abteilung, kümmere dich mal um die Beratung. Sondern da musst du dich dann immer entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich heute als nächstes?
Ja, aber das tatsächlich mag ich das auch sehr. Also ursprünglich habe ich ja mal mit Design zu tun gehabt und habe so Print und Layout gelernt, Ausbildungsberuf und finde das eigentlich immer ganz schön, mal wieder in diese alte Profession abzutauchen. Auch wenn ich sagen muss, heutzutage gibt's bei Weitem bessere Gestalter, als ich das je sein werde. Deswegen habe ich ja irgendwann auch die Profession gewechselt.
Ja, ja. Ja, lass uns doch dann jetzt mal das Mysterium Detektivarbeit auflösen. Wie würdest du denn die Frage beantworten, wieso du dich überhaupt als Detektivin bezeichnest und wieso ist das eine Qualität, die es jetzt so im Bereich Organisationsberatung überhaupt braucht?
Was ich in den letzten Jahren, während ich so Organisationsentwicklung, sage ich mal ein Stück weit, aber auch Change Management in verschiedenen Kundenkonstellationen so gemacht habe, begleitet habe, immer wieder gesagt bekommen habe, war, boah, du hast ja ganz schön schnell einen Blick für unser System und legst auch relativ schnell einen Finger in die Wunde. Und es hat jetzt, wenn man mal so 10 Jahre zurückguckt, ist das nie immer auf liebsame Ohren gestoßen. Aber es ist bei mir immer hängen geblieben, dass ich doch tatsächlich irgendwie eine einen guten Blick dafür habe, hinter die Kulissen zu schauen, hinter das Offensichtliche zu schauen und mich auch in meiner Arbeit mit meinen Kunden nicht so mit einfachen Antworten zufrieden gebe. Und das habe ich über die letzten Jahre halt kultivieren können. Und inzwischen, jetzt seit 3 Jahren, bin ich eben selbstständig, wirklich mit dem Fokus auf Detektivarbeit in Organisationskontexten zu leisten.
Genau. Ja, vielleicht direkt mal so dazu, ne? Also wenn du sagst, du kriegst so die Rückmeldung, du hast das System oder du verstehst das System und du legst den Finger in die Wunde. Wie machst du denn das?
Naja, also was tatsächlich so ein Thema ist, ist die Menschen, mit denen ich arbeite, denen in erster Linie erstmal zuzuhören, was sie in ihrer konkreten Arbeit eigentlich so erleben. Und da ist jetzt erstmal völlig wertfrei, ob das was ist, was sie beflügelt und fördert und wo sie gut arbeiten können, oder ob es was ist, was sie hindert. Berater werden ja meistens geholt, wenn man ein Problem lösen will. Oder wenn man denkt, schon die Lösung gefunden zu haben und jetzt muss sie nur noch in Anführungsstrichen implementiert werden. Und ich höre immer erst mal zu und stelle halt tatsächlich immer wieder auch Fragen, wenn mir so Verhaltensweisen von Mitarbeitern oder Kollegen oder Führungskräften oder Chefs dann geschildert werden von diesen Personen, immer mal zu gucken, na, was ist denn da dahinter? Also was ist denn hinter diesem Verhalten? Was treibt denn die Menschen dazu, sich so zu verhalten? Und tatsächlich ist schon alleine das Gespräch mit jemandem zu führen, mit dem ich da zusammen arbeite, Ermittlungsarbeit, wo der andere, die andere dann ins Überlegen kommt und auch selber in Denkprozesse kommt, zu hinterfragen, ob Verhaltensweisen nie auch ein Stück weit Dinge sind, die was mit dem Arbeitskontext zu tun haben, ne? Mit Interessen, mit Strukturen, mit ja auch Zwängen, in denen man ja ist in seiner Arbeit, je nachdem, an welcher Stelle im System man eben aktiv ist und wirken möchte.
Ja, jetzt sind ja Geschichten auch immer ganz schön an der Stelle. vielleicht erinnerst du dich ja zufällig noch an eine Situation, wo du eben vielleicht auch mal dieses Feedback bekommen hast. Und vielleicht magst du mal, gerne natürlich anonymisiert, auch erzählen, was da denn los war. Und wenn du sagst, ne, das System verstehen, was hast du denn dann da verstanden und was war dann danach vielleicht auch anders für die, denen du das dann auch mitgeteilt hast, was du da verstanden hast?
Also es gab, ist noch gar nicht so lange her, jetzt im letzten Jahr eine interessante Kundensituation, wo meine Aufgabe war, ein Führungstandem zu begleiten, die ein Team von, ich glaube, 5 Projektleitern hatten. Oder 6, also ungefähr ist die Teamgröße gewesen. Und es gab halt immer wieder Probleme im Team, mit einzelnen Personen etc. Was ich gemerkt habe, ist, dass diese beiden Führungskräfte sich stark an dem aufgerieben haben, was sozusagen da an Problemen in irgendeiner Art und Weise auf sie zukam. Und was ich aber überraschend fand an diesen Gesprächen war, dass es jetzt nie in den konkreten Projekten Probleme gab, die sozusagen die Wertschöpfung bilden in dem Team, sondern eigentlich eher im Zwischenmenschlichen oder im Teamgefüge. Ne? Wir sind irgendwie kein richtiges Team, wir tauschen uns nie richtig aus, die Leute sind unzufrieden, sich zu entwickeln, die wollen mehr Freiheiten. Und ich habe dann durch die Dinge, die ich so hinterfragt habe, irgendwann mal festgestellt, dass es da so ein Bestreben gibt, sowohl vom Führungstandem als auch von den Kollegen in dem Team. Wir müssen doch mehr ein Team sein. Also wir brauchen eine stärkere Teamidentität. Und wenn ich mir aber die Arbeitsstruktur angeguckt habe, die machen, dann ist sozusagen gar keine Teamarbeit im klassischen Sinne notwendig gewesen, weil eigentlich jeder dieser Projektleiter mit seinem eigenen Projektteam, was anders organisiert ist als dieses Team dieser Projektleiter, mit diesem eigenen Projektteam letzten Endes die Leistung erbringt und gar nicht mit den Kollegen, mit denen man da ein Team sein möchte. Und das war tatsächlich dann etwas, sowohl für die beiden Führungskräfte als auch für deren Geschäftsführer, ein sehr erhellender Moment, als wir festgestellt haben, es gibt eine Unterscheidung zwischen ich arbeite als Team zusammen und ich bin eine Gruppe von Personen. Ne, weil das für mich sehr deutlich war, dass eine Teamidentität dann notwendig ist, wenn eben man gemeinsam abhängig ist voneinander, eine gemeinsame Leistung zu erbringen. Man braucht einander, man braucht eine gute Zusammenarbeit. Das Projektleiter-Team, was ich als Team verstanden hat, brauchte einander aber nie wirklich. Ne, weil die ja in ihren Projekten autark ihre Arbeit machen konnten. Wofür die einander brauchten, und das haben wir dann natürlich auch entsprechend abgegrenzt, ist eben für gemeinsame Entwicklung. Also zu überlegen, wie kann ich noch besser werden in meiner Profession als Projektleiter? Wie können wir vielleicht auch Standards nutzen, alle gemeinsam, damit wir besser werden? Oder wie können wir das Gesamtportfolio unserer Projekte entsprechend entwickeln und stärken? Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass zum einen durch diese Spiegelung und auch den Erkenntnisraum, dem ich dem Team gegeben habe, das selber zu erkennen. Also ich erzähle denen das ja nie, sondern ich versuche einen Raum zu schaffen, in dem sie dies selber erkennen können. Hat dazu geführt, dass da plötzlich ein Verständnis dafür da war. Also der Aha-Effekt zu sagen, meine Teamidentität muss ich mir gar nicht hier mit meinen Kollegen bauen, suchen oder vermissen, sondern ich habe die eigentlich in meinen Projekten. Und das ist auch okay. Und damit kann ich mich sozusagen auch fein erklären.
Ja,
das war mal so ein Beispiel.
Ja, genau, super, spannend. Und wie haben Sie sich denn dann im Nachgang erklärt, wieso Sie da immer auf so einer sozialen Ebene dann Konflikte oder Spannungen miteinander hatten?
Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Naja, und zum einen ist es sozusagen dieses Grundverständnis, wenn ich Teil eines Teams werde, und der Name stand ja quasi auch dran, ne? Team. Schwingt die Erwartungshaltung mit, das sind meine Kollegen, mit denen ich sozusagen auch ein Stück weit Privates teile, mit denen ich eben in meiner Arbeit ein Stück weit auch eine Entwicklung mache. Das fand ich ganz spannend, weil im Workshop, den wir mit dem Team gemacht haben, wo wir dem das ein Stück weit ja gespiegelt haben, diese Erkenntnis, hat dann eine, die schon länger in dieser Organisation arbeitet, gesagt, ja, das stimmt. Also die hauptsächlichen Arbeitsbeziehungen habe ich eigentlich zu den Kollegen aus den anderen Abteilungen, mit denen ich im Team arbeite. Und es war jetzt gar nicht so, dass sozusagen diese Erkenntnis, die ich da gespiegelt habe, jetzt irgendwie eine Revolution ausgelöst hat, sondern sie hat einfach entlastet. Also entlastet von dem Druck, wir müssen ein Team sein. Wir müssen in unserem Team sozusagen in irgendeiner Art und Weise uns mehr austauschen und das konstruieren. Ja, also diesen Austausch konstruieren. Und das führt ja schnell zu Business Theater oder wie immer man das auch nennen will. Ne?
Ja, ich würde ja sagen, das ist dann eben so die Rahmung. Ne? Also das ist so wie so ein anderer Rahmen um das Bild herum. Und dann erwartet man auch was anderes. Ja?
Genau, also, genau.
Der Kontext stimmt ja, ne? Wie zufrieden ich da vielleicht mit der Kommunikation bin. Ja. Und wenn ich aber merke, Moment, ich habe mich im Kontext geirrt, Kontext ist ein ganz anderer, dann kann ich das vielleicht, was da stattfindet, auch völlig okay finden.
Ja, ich glaube, was halt für das Führungstandem extrem wertvoll war, dass sie halt auch nochmal unterscheiden konnten, was eigentlich ihre Führungsarbeit bedeutet für so eine Gruppe. Mhm. Also ne, klar zu unterscheiden zwischen eben einer dann doch sehr individuellen Führung, weil es ja Einzelleistungen sind, die so ein Projektleiter an sich erstmal erbringt. Und gleichzeitig aber auch eben zu sehen, man muss, damit so eine Gruppe auch einen Wert hat, muss man auch die Rahmenbedingungen gestalten, strukturell, damit der Wert entstehen oder auch geerntet werden kann. Ne? Eben wirklich Lernformate zu organisieren oder eben Portfolioentwicklung zusammen zu machen. Und das aber auch das zu machen und zum anderen aber auch sozusagen Meeting-Formate, die irgendwie Teamidentität ein Stück weit voranbringen wollen, eben zu lassen, damit dort nie irgendwelche künstlichen Dinge entstehen, die gar nicht notwendig sind.
Ja, ja, danke für das sehr schöne Beispiel. Super, damit haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich wir sind mitten im Thema und wir haben eine gute Idee davon, was du machst und wir haben auch eine gute Idee davon, was so diese Detektivarbeit ist. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt auch schon zu früh, aber ich glaube, ich kann sagen, das ist genau auch derselbe Grund, warum ich mich gern als Miss Marple bezeichne, weil es geht ja genau darum, ne, dass man ja den Wert eigentlich dadurch erzeugt, dass wir so eben als Systemfremde, ne, den Blick werfen auf etwas, was für die anderen alltäglich geworden ist und natürlich auch unter Umständen mit anderen Landkarten durch dieses Gebiet laufen. Mhm. Und dadurch, dass wir andere Landkarten haben, eben auch andere Dinge überhaupt in den Blick bekommen, ja. Und das ist natürlich dann, oder ist hoffentlich dann ja auch wertvoll, ne, für diejenigen, die ja wirklich ein Problem haben und das auch gerne lösen möchten, aber eben nicht wissen, wie.
Absolut. Und was halt spannend ist an der Arbeit, und das stelle ich tatsächlich, seitdem ich selbstständig arbeite, mehr fest. In meinem angestellten Kontext war das nie ganz so gegeben, weil ich da gar nicht so frei war, sage ich jetzt mal, in meiner eigenen Organisationsgestalterarbeit. Aber was ich jetzt feststelle, ist, dass ich mehr und mehr eben auch mit Menschen in den Organisationen zu tun habe, die engagiert sind, die intelligent, die sehr integer, sehr engagiert auch ihre verantwortungsvolle Rolle wahrnehmen. Und gleichzeitig ich aber merke, die reiben sich an dem System und den Zwängen drumherum auf. Und das ist natürlich was, wo ich dann irgendwie auch den Wunsch habe, solchen Menschen in irgendeiner Art und Weise Handwerkszeug mit an die Hand zu geben. Also gar nicht nur im Moment für sie beratend oder als Sparringspartner tätig zu sein, sondern tatsächlich auch zu gucken, wie können wir in dem, was wir zusammen machen, dann auch einen nachhaltigen Nutzen für sie erzeugen. Mhm. Damit sie einen anderen Blick entwickeln auf ihre eigene Organisation oder auch mal eine Möglichkeit haben, sich selber eben auch da zu distanzieren.
Genau.
Um dann nicht so gefangen zu sein, ne, in diesen Zwängen.
Genau, und darum muss es ja eben auch gehen, finde ich, ne? Dass man nicht dann irgendwann wieder weg ist und dann hat man irgendwie wie so irgendeinen Budenzauber gemacht, ja, und keiner versteht eigentlich, was man da gemacht hat, sondern mir persönlich ist es sehr wichtig und ich höre jetzt gerade raus, dass es dir auch wichtig ist, dass wir das aber auch transparent machen, ne? Wie wir da drauf schauen, was wir da sehen, einfach um dort zu ermöglichen, dass eben die Beteiligten ja sich selber so auch dann demnächst anders beobachten können.
Hm. Ja, oder? Und das ist ja auch was ich in der Arbeit feststelle, halt auch immer wieder zu unterscheiden. Was ist quasi der Einflussbereich der Person oder des Personenkreises, mit dem man da zusammenarbeitet? Und wo braucht es dann eine Gestaltung an deren Systemgrenze, ne? An was weiß ich, im Übergang zu einer anderen Abteilung oder zu einer nächsthöheren Hierarchieebene? Und auch das sozusagen immer wieder mit zu betrachten und ein bisschen zu sortieren, also zu helfen, da ein Stück weit auch Orientierung zu bieten in so einer Struktur, in der sie sich da bewegen.
Genau. Und was würdest du denn sagen, also man könnte jetzt ja sagen, ja gut, so arbeiten doch aber alle Organisationsberater, oder siehst du da noch Unterschiede und wenn ja, welche?
Ich kenne natürlich jetzt nie alle Organisationsberater, die irgendwie im Dachraum unterwegs sind. Aber wenn ich jetzt mal in meine Historie gucke, ich habe ja auch mal in einer Beratungsfirma gearbeitet, quasi als Organisationsberaterin, ein Stück weit nie mit einem komplett anderen Fokus, weil unsere Bestrebungen waren das Gleiche, ne? Also Veränderung voranzubringen, Transformation gut zu begleiten, auch mit einer möglichst hohen Akzeptanz und Wirksamkeit. Und doch hat mich irgendwann in dieser Arbeit auch mal hatte ich so ein Erweckungserlebnis, wo ich dachte, Moment, das kann es nie sein. Und das ist, ich kann das ja vielleicht mal kurz erzählen, weil das tatsächlich auch ein Stück weit ein Grund dafür war, dass ich mich selbstständig gemacht habe und auch geguckt habe, dass ich sozusagen einen anderen Fokus lege in meiner Arbeit. Ich habe damals in einem in einem Energiekonzern begleitet bei einer agilen Transformation von so einem Vertriebsbereich und hatte da auch mit der Personalentwicklung der Zentralen zu tun. Und wir haben in einem anderen Programm dort Nachwuchsführungskräfteentwicklung gemacht. Sehr erfolgreich, also erfolgreich im Sinne von, es wurden Preise mit diesem Programm gewonnen, man hat ganz viele Führungskräfte dort sozusagen auch durchlaufen lassen und viele Fähigkeiten in die Organisation gebracht. Und dann habe ich irgendwie zufällig im Rahmen meiner Zusammenarbeit mit dem Menschen von der Personalentwicklung mal darüber geredet, ne, wie läuft es denn eigentlich so und was ist denn so das Nachhaltige aus diesem Programm? Und da hat mich echt eine Ernüchterung gepackt, weil dann so als erstes Feedback kam, dass die Leute total zufrieden sind, die durch diese Nachwuchsführungsentwicklungsprogramme laufen. Aber eben auch hin und wieder es passiert und gar nicht so wenig, meinte er dann, dass eben diese Führungskräfte dann das Unternehmen verlassen. Ja. Und da war ich schockiert, weil natürlich will man so eine Wirksamkeit jetzt nie seinem Kunden zumuten. Ne? Also das ist jetzt nie das, was sozusagen der Anspruch ist. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, dass sozusagen tatsächlich so diese Kopplung fehlt von Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Also es nützt halt nichts quasi, wenn man in der Personalentwicklung sozusagen Fähigkeiten auf der individuellen oder vielleicht auch auf der Gruppenebene aufbaut, aber die Organisation währenddessen nie mitentwickelt, um dann die Personen auch wieder in ein Umfeld zu bringen, wo sie dann auch wirken können mit dem, was sie dann Neues gelernt haben oder den neuen Fähigkeiten, die sie haben. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, also ich möchte schon wirksamer sein in der Arbeit, die ich mache. Und deswegen mache ich das auch sozusagen heute als Detektivin für wirksame Arbeit ein Stück weit anders und tatsächlich auch ganz nah an der Wertschöpfung, also ganz nah dort, wo auch wirklich Werte entstehen, weil ich merke, dass sozusagen die Frustration an den Stellen sehr, sehr groß ist. Und auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Verschleiß an Personen. Ne?
Was meinst du mit nah an der Wertschöpfung? Wird nicht überall Wertschöpfung betrieben in Unternehmen?
Also ich unterscheide das, keine Ahnung, wie das sozusagen vielleicht richtig ist, aber ich unterscheide halt immer direkte und indirekte Wertschöpfung. Und für mich ist die direkte Wertschöpfung quasi das, was direkt Wert produziert, den die Kunden dann sozusagen kaufen können. Also Wertproduktion, die irgendwie von Kundenseite dann auch mit Geld vergütet wird. Und dann ist ja der Organisationszweck zumindest erstmal gesichert. Und dann gibt es für mich immer noch so den Teil der indirekten Wertschöpfung, was sozusagen alles Notwendige ist, damit die Menschen, die eben an der Peripherie außen zum Markt arbeiten, auch überhaupt arbeiten können.
Ja, also Unterstützungsprozesse.
Unterstützungsprozesse, aber tatsächlich auch, ich sage jetzt mal aus dem Zentrum heraus, auch wirklich die Unternehmensführung.
Ja, genau, und Managementprozesse. Genau. Also alles, was man eben so braucht, damit der Laden läuft. Und klar, und gleichzeitig, was will ich mit einem gut laufenden Laden, wenn er nichts produziert?
Ne? Ganz genau. Und das auch zu verbinden. Und das ist tatsächlich auch was, das merke ich in meiner Arbeit, dann eben auch dort die Übersetzungsarbeit zu leisten, also zu verstehen, was in der indirekten Wertschöpfung, in der Struktur des Unternehmens, in der Führung des Unternehmens notwendig und wichtig ist. Und gleichzeitig aber den Menschen, die quasi in den direkten Kundenkontaktprozessen, ne, wo sie direkt mit dem Kunden zu tun haben, arbeiten, auch die Möglichkeit zu geben, zum einen das besser zu verstehen, was sozusagen Führung meint oder was die Struktur eben sozusagen liefern will. Und auf der anderen Seite aber auch zu übersetzen, was braucht man eigentlich von innen aus der Organisation, damit man seine Arbeit besser machen kann. Und das ist so ein Stück weit etwas, ich kann mich halt in allen Welten gut bewegen und dock da auch bei den Menschen gut an. Das sind zwar völlig verschiedene Gesprächspartner, die man da hat, aber ich kann da ganz gut springen sozusagen. Und das sehe ich ein Stück weit auch als Wert an.
Aber das heißt, wenn du sagst, du arbeitest an der Wertschöpfung, dann meinst du, du bist eher an der direkten Wertschöpfung und arbeitest halt eher mit Leuten, die nah beim Kunden sind, oder?
Ja, auch. Und dann natürlich, ich sage jetzt mal auch die Kette durchweg, weil der Auftrag kommt ja meistens woanders her. Also der Auftrag kommt ja aus der Führungsebene in irgendeiner Art und Weise.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen.
Und muss da legitimiert sein. Also es ist immer irgendwie beides. Also tatsächlich jetzt in dem Beispiel, was ich vorhin hatte mit dem Führungstandem, wäre ich ja von einem Geschäftsführer beauftragt, der da eine Notwendigkeit sieht, sozusagen da etwas zu tun. und das auch mit Unterstützung von außen. Aber das sozusagen, was an Wirkung entsteht oder wo das Problem zu lösen ist, ist meistens dort, wo es wirklich darum geht, eben ja, besser zu werden, schneller zu werden oder halt Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Mhm.
Ne? Ja. Also das schon. So für dich so als ein Gedanke, den ich immer mal wieder habe, teile ich ganz gern mit dir. Ich finde es manchmal so ein bisschen lustig, dass gerade so in systemischen, also oder bei Leuten, die sagen, ja, sie arbeiten systemisch, dann aber eben tatsächlich so vehement an solchen Unterschiedsbildungen festgehalten wird, ne, wie nämlich zum Beispiel direkte und indirekte oder was auch immer, was Wertschöpfung, weil das ist ja so linear-kausal gedacht. Ja,
natürlich.
Ne? So, als könnte man irgendwie sagen, ja, der Vertrieb ist immer am wichtigsten oder ne, die Produkte, das ist immer am wichtigsten. Aber ich meine, wenn wir doch in Mustern und in zirkulären Prozessen denken, dann können wir doch immer gar nicht wissen oder beziehungsweise es wäre doch einfach auch falsch oder grob fahrlässig zu behaupten, dass irgendwas direkter einwirkt auf das Ergebnis als etwas anderes, sondern man muss ja wirklich im Einzelfall schauen, was es ist, ne? Und wo vielleicht auch das Nadelöhr ist oder so, ne? Deswegen, ich finde das manchmal so ein bisschen, ich weiß, dass das oft genutzt wird, das ist, ne? Aber das ist eigentlich, ist es so ein, das ist eigentlich so ein Kundensprech oder so ein, ne, so der linear-kausal denkende Manager, der dann irgendwie im Unternehmen ausruft, Vertrieb und alles andere ist Vertriebsfolge.
Ja, nee, das ist ja auch Quatsch, ne? aber ich weiß, was du meinst und das ist tatsächlich so. Und ich glaube, da kommt es dann immer ein bisschen drauf an, mit welcher Sprache man seinen Kunden erreicht, ne?
Ja.
Also wo kann man sozusagen anschlussfähig sein in dem, was man sagt? Und das merke ich tatsächlich. Also in Umfeldern, wo es auch wichtig ist, solche kausalen Unterscheidungen zu bedienen, dann kann ich da andocken. Ich muss sie aber immer relativieren, weil die Arbeit, die ich mache, nie kausale Bezüge hat. Also ich arbeite mit Menschen und an der Organisation mit den Menschen da gemeinsam. Also ist das ja schon mal ausgeschlossen. Dass Kausalität funktioniert.
genau. Jetzt würde ich natürlich total gerne nochmal zurückkommen auf diesen Begriff Ermittlertrainings. du hast es vorhin einmal angeteasert. Das heißt, du berätst jetzt nicht nur, sondern du fängst jetzt auch an, andere auszubilden und ihnen zu zeigen, wie man das macht. Oder wer ist da so deine Zielgruppe?
Ja, tatsächlich ist das mit dem Ermittlertraining so eine Sache, weil ich habe lange, lange Zeit immer gesagt, ich mache keine Trainings, ich bin Beraterin. Und letztes Jahr gab es dann einfach mehr, also es gab mehrmals so Impulse und letztes Jahr war dann so ein Moment, wo ich dachte, es macht schon Sinn, das durchaus auch anzubieten. Ich habe ja tatsächlich, wenn ich so mit Menschen arbeite, dann doch in irgendein Vorgehen. Ne? Das war mir nie bewusst, sondern ich habe halt einfach meine Arbeit gemacht und habe aber mehr und mehr auch gemerkt, dass es total Sinn macht, so eine Vorgehensweise auch wirklich mal systematisch zu durchdenken und sie irgendwie herunterzubrechen, sofern das geht. Und ich habe festgestellt, dass die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, da immer einen großen Mehrwert erlebt haben, wenn wir gemeinsam solche Gespräche geführt haben, solche Sparringsgespräche, ne, wo wir konkrete Probleme von ihnen angeguckt haben und von verschiedenen Seiten betrachtet haben, um dann rauszufinden, na, wie können sie jetzt mit dem Problem umgehen. Und da habe ich mich dann letztes Jahr dazu entschlossen zu sagen, das macht total Sinn, das tatsächlich als Training anzubieten.
Und zwar Gespräche führen zu können quasi.
Ja, ein Stück weit diese Ermittlungsmethode zu lernen, wie man ein Problem, über was man stolpert als Führungskraft, entweder ist es ein Problem, was selber einen konfrontiert oder was vielleicht im Team da ist, wie man dem sozusagen auf den Grund geht. Also wie findet man die Ursachen, wie kann man das von verschiedenen Seiten beleuchten und überhaupt erstmal analysieren? Weil mir immer wieder ein sehr schneller Lösungsimpuls begegnet. Also es scheint irgendwie nicht Usus zu sein, ein Problem erstmal in Ruhe zu betrachten, bevor man über eine Lösung nachdenkt. Sondern es begegnet mir zumindest so, dass viele Menschen sehr stark getrieben sind von Lösungsorientierung, was ja total positiv ist. Die Frage ist aber, an welcher Stelle es um die Lösung geht. Ne? Und in dem Ermittlertraining können halt Führungskräfte ein Vorgehen lernen und auch ganz praktisch ausprobieren. Also ich habe da jetzt so eine Art Escape Room konzipiert, wo sie wirklich dann einen halben Tag mit anderen Führungskräften zusammen auch einen ganz konkreten Fall selber ermitteln können, ne, und dort in die Tiefe steigen können, um da auch eine Praxis zu haben.
Witzig. Escape Room-mäßig.
Naja, das ist
so richtig kniffeln, rumkniffeln, ja, genau. Oder was?
Ja. Naja, damit man auch dieses Detektiverlebnis hat, ne? Oder auch dieses Ermittlungserlebnis, weil das ist ja tatsächlich, mir macht das ja Spaß, mit der Figur zu arbeiten, tatsächlich, das merkt man ja. Und ich glaube auch, dass es, und das ist halt auch ein Teil meiner Beratungsidentität, würde ich sagen. Ich bin halt so jemand, der sagt, wir lernen durch Machen. Und deswegen soll in dem Training eben nie nur Theorie und Methodenvermittlung eine Rolle spielen, sondern es ist halt klar, mindestens einen halben Tag davon müssen wir zusammen ermitteln. Und zwar in einem ganz konkreten, zwar fiktiven, aber ganz konkreten Fall.
Genau, weil wir es ja auch noch nicht gesagt haben, du hast dazu ja auch einen Podcast.
Ja.
Ne? Das heißt, wer jetzt auch noch ein bisschen besser verstehen will, wie du da so tickst und was du da machst, ne, hört unbedingt rein in diesen Podcast, der heißt Detektivin W. klärt auf und gibt es überall, wo es Podcast gibt, richtig?
Ja, ganz genau. Und tatsächlich ist das ein Stück weit vielleicht auch so, wie das immer so ist, wenn man Dinge entwickelt, aus dem Podcast heraus natürlich auch so eine Idee entstanden. Ne? Also wenn ich die Ermittlungsarbeit dort leiste und andere zuhören lasse, warum nie auch andere Führungskräfte in die Lage versetzen, das selber zu machen? Und was vielleicht bei dem Training noch interessant sein kann, es ist bewusst als offenes Training gestaltet, weil ich davon überzeugt bin, dass Führungskräfte durch den Austausch mit Führungskräften aus anderen Organisationen, aus anderen Branchen nochmal anders auf Ideen und Gedanken kommen. Mhm. Also auch bewusst Menschen nochmal die Möglichkeit zu geben, aus ihrer eigenen Blase rauszukommen, aus ihrem eigenen fachlichen Umfeld rauszukommen. Weil es am Ende darum geht, Führungsarbeit wirksamer zu machen. Und das ist tatsächlich was, letztes Jahr habe ich 2 Prototypen durchgeführt und das war das Hauptfeedback. Also, dass das sehr genossen wurde, neben dem, was gelernt wurde, sich auch wirklich mit anderen Führungskräften zu vernetzen und zu merken, dass die Probleme in den Organisationen ähnlich sind, wenn man sie abstrahiert.
Wer sind denn so typischerweise die Opfer oder die Täter oder die Verdächtigen? Lässt sich da irgendwie so ein Muster erkennen? Also neigen Unternehmen dazu, eben immer bestimmte Opfer auszusuchen oder zu kreieren oder?
Also ich glaube, was man erstmal machen muss, ist quasi, dass man verständlich machen, dass es bei Opfern und Tätern nie um Menschen geht. Sondern Opfer ist in meiner Sprache quasi übersetzt mit dem Schaden oder der negativen Auswirkung, die ein Problem auf eine Organisation oder ein Team hat. Mhm. Also danach gucke ich immer erstmal, was ist eigentlich das, was euch schadet an dem, was da euch jetzt stört? Ne? Also hat es wirklich überhaupt einen störenden Effekt? Weil es gibt tatsächlich für mich eine Unterscheidung, und das mache ich mit meinen Kunden auch so, gerade in der ersten Auftragsklärung, im Erstgespräch, zu gucken, ist das Problem, was sie da irgendwie mit mir gemeinsam vielleicht lösen wollen, ist das überhaupt ein Problem, mit dem sie sich beschäftigen sollten? Und weil man ja sehr viel Grundrauschen hat von irgendwelchen Themen, die ihn umtreiben in Organisationen, ist es halt aus meiner Sicht immer extrem wichtig, einen Fokus zu finden. Und zu überlegen, ob das wirklich zu lösen ist oder ob man das getrost ignorieren darf. Da sind manchmal Kunden auch ein bisschen geschockt, wenn ich ihnen sage, dass das Problem, was sie zu mir bringen, ich jetzt erstmal überprüfen will, ob das überhaupt Relevanz hat. Weil natürlich hat das für die Relevanz, sonst würden sie sich nie melden. Aber aus so einem Gespräch entstehen dann ganz wichtige Erkenntnisse.
Sag mal Beispiele. Also was könnten Probleme sein, von denen die Kunden sagen, ja, aber das stört uns doch. Und dann würdest du sagen, na, es ist überhaupt nicht relevant.
Naja, ich sag mal so, schon sehr beliebtes Thema und ich glaube, das geht ganz vielen Organisationen so, ist dieses Jammern, zu viele Meetings zu haben, beziehungsweise zu bemängeln, dass Meetings zu wenig strukturiert, moderiert und mit einem Prozess unterlegt sind. Und für mich ist das halt ein Symptom, aber nie ein Problem, was zu lösen ist, sondern eher mal zu gucken, naja, was ist denn eigentlich dahinter, ne? Und ich würde halt zum Beispiel, wenn eine Anfrage, also es ist auch mal eine Anfrage gewesen, es hat mal zu mir jemand gesagt, wir brauchen hier mal ein Training für die Führungskräfte, damit wir das und das lösen. Und da war tatsächlich meine Antwort zu sagen, ich mache keine Trainings. Wir können uns aber mal mit dem Problem beschäftigen, uns darüber unterhalten, was du eigentlich gelöst haben möchtest. Also auch quasi erstmal einen Schritt zurückzutreten, ne? Wenn jemand sagt, ich will die Lösung von dir, dann wäre ich immer schon mal skeptisch. Und ich bin da wahrscheinlich auch gar nicht die Richtige, weil ich bin als Detektivin mehr dafür da, Probleme zu ergründen, als jetzt vorgefertigte Lösungen zu liefern. Ne?
Ja.
Aber nochmal auf den Täter zurückzukommen oder die Täter. In dem Podcast kann man das eigentlich immer ganz gut sozusagen als Erkenntnis dann auch miterleben. Ist es so, dass Täter sozusagen am Ende meistens struktureller Art sind oder ja, letzten Endes vielleicht auch Rahmenbedingungen, die ungünstig gestaltet sind in der Organisation. Und deswegen entsteht Überlast oder deswegen entsteht zum Beispiel das Phänomen, dass zwar ein Führungskreis irgendwie Entwicklungsprojekte priorisiert, aber am Ende in der Umsetzung diese Priorisierung nie ernst genommen wird. Und nie, weil die Menschen ihre Chefs da irgendwie nie wertschätzen und akzeptieren in ihrer Führung, sondern weil da halt ein ganz anderes Problem dahinter steckt. Und sowas halt aufzulösen, ist quasi dann so die Suche nach dem Täter, wie ich die jetzt bezeichne.
Ja.
Genau.
Okay, ja, spannend. Und vielleicht nochmal zurück, also weil das hat mich jetzt nochmal neugierig gemacht. Wenn du sagst, du führst ja diese Gespräche mit Führungskräften und ich glaube, ne, genau, der Begriff bei dir ist auch Denkgespräch. Und wie gehst denn du da so vor? Also ist das so ähnlich, also dass du irgendwie dir erstmal ein Problem erzählen lässt und dann das drehst und wendest? Oder mit was für typischen Fragen arbeitest du? Also kannst du uns vielleicht mal so 3 bis 5 typische Fragen verraten oder irgendwas, sodass unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht hier auch gleich ein Takeaway haben?
Also tatsächlich ist ja erstmal wirklich die Frage, was für ein Problem möchtest du lösen? Und wenn diese Frage kommt, dann ist die Antwort nicht ein Problem, sondern meistens ist es eine Aneinanderkettung von Dingen. Entweder sind es mehrere Probleme und da geht die Arbeit los. Also das dann, das mache ich dann auch meistens visualisierend, denjenigen auch zu begleiten, das auseinanderzunehmen, ne? Und zu differenzieren, sind das jetzt mehrere Probleme, die er sozusagen beschreibt oder sie. Und erstmal ein Stück weit dann nach so, ja, das kann man jetzt nicht zeitlich begrenzen, ne? Aber so, nach so einer Weile, wo derjenige sich auch erstmal ausspeichern kann, was ihn da jetzt gerade so beschäftigt und wo er da gerade steht, dann auch zu gucken, dass wir uns einen Aspekt da rausgreifen. Das meine ich auch mit Fokus. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jemand eine Problemsituation hat, die sehr viele Aspekte hat, dass es gut ist, sich mal einen Aspekt rauszugreifen. Und ich folge da ganz oft ein Stück weit Bauchgefühl und Energie. Mhm. Ja? Also dann auch der Person zu spiegeln, guck mal, wir haben jetzt relativ viele Themen. Jetzt lass uns hier mal kurz einen Cut machen. Wir können uns über alle anderen Dinge noch unterhalten. Aber lass uns mal ein Ding vertiefen und da mal in die Tiefe gehen. Und ganz oft sage ich, nimm das, was dich am meisten abstößt oder am meisten anzieht. Weil in beide Richtungen ist für mich eine Energie drin. Ne? Und dann gehen wir tatsächlich mit der nächsten Frage wirklich an die Relevanz. Also zu gucken, ist das Thema, was dich hier gerade so beschäftigt, ist das wirklich relevant? Nie für dich persönlich, sondern für deine Organisation. Mhm. Also was für ein Schaden entsteht? Ne? Ist es, wie weit bist du selber involviert? Das ist ein wichtiges Thema, um der Person auch eine Möglichkeit zu geben, mit dem Problem in Distanz zu gehen. Weil die eigene Involviertheit manchmal noch so ein paar Erkenntnisse beinhaltet, wie man auch vielleicht mit der Sache besser umgehen kann. Also da kann schon ganz viel Handlungsfähigkeit entstehen. Da haben wir noch gar nie überlegt, wie wir es lösen wollen. Und wenn wir festgestellt haben, dass es sozusagen wirklich ein Aspekt ist, der gelöst werden muss, ne, weil der Schaden sehr hoch ist oder weil man es auch nie ignorieren kann, dann gehe ich im nächsten Schritt dahin zu gucken, wo tritt das Problem auf? Also in was für einem Kontext tritt das auf? Was sind das für Situationen? Was sind vielleicht für Strukturen beteiligt? Also wirklich in so eine Kontextanalyse zu gehen. Und der dritte Aspekt ist dann so ein Stück weit diese benenne mal Verdächtige. Und das ist immer, das lädt immer dazu ein, dann über Personen zu sprechen, wo ich natürlich dann eben auch diese Spiegelung machen kann. dass da vielleicht involvierte Personen sind, dass sozusagen aber die involvierten Personen ja am Ende auch eine Rolle oder eine Interessenslage oder sowas repräsentieren. Mhm. Und während dieser Gespräche entsteht jetzt nicht bloß immer mehr Klarheit zu dem Problem, sondern ich merke auch, umso öfter ich mit jemandem zum Beispiel so eine Denkgespräche durchführe, dass die Person selber in diese Denkstrukturen hineinfindet. Ne? Also sich irgendwann sozusagen auch selber durch die Themen so durchhangeln kann. Dann gibt es noch einen Aspekt, der auch noch wichtig ist. Also wenn so der Kontext klar ist, wer ist denn daran beteiligt und wo tritt es eigentlich auf, dass man dann auch noch mal guckt, was ist denn jetzt hier eigentlich nützlich an dem Problem? Also ich bin ja überzeugt davon, wenn in Organisationen irgendwas auftritt, dann hat das einen Nutzen. Für die Organisation auf jeden Fall, sonst wäre es nicht da. Mhm. Und da ist nochmal die, also es ist immer so die Suche nach dem Motiv des Täters, sozusagen in meiner Detektivsprache übersetzt. Und bei den Motiven ist es extrem wichtig, sich eben wirklich mal da hineinzuversetzen, was nutzt das, wem nutzt das? Weil man dadurch ein Stück weit rausfindet, an welcher Stelle man ja auch in die Ermittlungsarbeit einsteigen kann oder in Gespräche mit anderen, die da involviert sind, einsteigen kann.
Mhm, ja.
Weil das ist tatsächlich so, ich hatte das mit einem IT-Leiter, den ich letztes Jahr sehr intensiv begleitet habe im Aufbau seiner IT-Organisation, dass wir dort immer wieder Aspekte festgestellt haben, die woanders liegen, die also entweder in der Holdingstruktur verankert sind, wo durchaus ein Nutzen entsteht in dem Problem, was er auf dem Tisch hat. Und so konnten wir besser auch herausfinden sozusagen, was ist denn so der Handlungsspielraum, den er jetzt nutzen kann und wo ist eine Grenze? Also wo ist eine Handlungsgrenze, wo er eigentlich dann wirklich mit jemandem anderen oder mit einer anderen Ebene, einer anderen Rolle ins Gespräch gehen muss. Und das war für ihn hilfreich, weil er natürlich ein Stück weit mehr gespürt hat, wo bin ich wirkungsvoll und wo kann ich die Verantwortung bei dem anderen lassen, weil das liegt gar nicht mehr auf meinem Tisch.
Ne? Mhm. Genau, ja. Okay, super. Ja, vielleicht noch so zum Schluss. Das Thema Haltung ist ja immer wieder auch en vogue, ne? Also, und ich weiß noch, der Fritz Simon, der hat immer gesagt, naja, Haltung, das ist was für Physiotherapeuten. Also es geht eher, ne, wir sollten eher auf unsere Theorien und auf unsere Landkarten schauen, mit denen wir arbeiten. Und gleichwohl, also wenn man jetzt wieder woanders hinschaut, nehmen wir mal Gunther Schmidt, der dann irgendwie sagt, naja, es geht also immer darum, eben möglichst transparent zu machen, was man da macht, ne, damit man hier die Augenhöhe nicht verliert und da jetzt eben, ne, wir hatten es vorhin schon, Stichwort Budenzauber, da jetzt mit dem anderen irgendwas macht und der versteht gar nicht, warum und wie und weshalb und dass das einfach auch nicht menschenwürdig ist, ne, jemanden so zu behandeln. Und da sind wir dann ja schon bei Haltung. So, ja. Ich weiß jetzt von dir, du hast dir dazu auch einige Gedanken gemacht. Was sind denn so deine Haltegriffe für deine Haltung? Also woran orientierst du dich da?
Na, also in erster Linie ist es, das klingt jetzt so platt, aber ist es schon Augenhöhe. Ne? Also einfach davon auszugehen, wir sind halt Menschen, die miteinander ins Gespräch gehen.
Grüße gehen raus an Silke.
Ja, genau. Genau. Es ist, also erstmal begegne ich ja einem Menschen, mit dem ich ins Gespräch gehe, um irgendwie gemeinsam, ich sag jetzt mal, mehr Wert zu schaffen. Ne? Also je nachdem, in welcher Konstellation man zusammenarbeitet. Und ich bin schon vom Typ her jemand, der eher so co-kreativ arbeitet, also wirklich auch den anderen als Partner versteht in dem Moment. Also zusammen auf Situationen zu gucken, die Stärken von beiden einzubringen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch klar zu wissen, wer hat hier welche Verantwortung. Ne? Also es gibt natürlich eine klare Unterscheidung zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, ne? Oder in welchen Rollen man auch aktiv ist. Und auch immer zu wissen, dass sozusagen der andere, mein Gegenüber, extrem viel Wissen und Know-how hat. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr auch ein Thema geworden, gar nicht so viel zu senden selber. Also gar nicht so viel Wissen irgendwie über die Menschen in den Organisationen, mit denen ich arbeite, drüber zu stülpen, sondern eher vielleicht ein, zwei Wissensimpulse zu geben zu Themen, die Ihnen wichtig sind, wo Sie sagen, da wollen wir mal was hören, da wollen wir mal eintauchen, sondern lieber mit denen was zu machen. Also ganz konkret an Ihren Themen zu arbeiten. Also ich bin unheimlich, auch in meiner eigenen Entwicklung, ich habe sehr viel autodidaktisch gelernt in den letzten 20 Jahren von dem, was ich mache, bin ich davon überzeugt, dass wir einfach zusammen anpacken sollten. Und trotzdem auch immer wieder dahin zu kommen, zu schauen, wie kann man sozusagen, das ist jetzt so eher ein bisschen so ein Blick aus der Personalentwicklung, wie kann man die Person oder die Gruppe, die man unterstützt und begleitet, wie kann man die immer wieder an so eine Entwicklungszone ranführen, ne? Also dass sozusagen man niemanden überfordert, damit es auch irgendwie etwas bringt und anschlussfähig ist, was man gemeinsam macht. Aber trotzdem auch immer wieder andere sich strecken zu lassen. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch immer wieder Impulse anzuregen, dass sie in die nächste Entwicklungsstufe gehen können. Und das ist, glaube ich, was mir wichtig ist. Und tatsächlich immer in allem, was ich tue, dafür zu sorgen, dass ich nicht gebraucht werde. Also das geht so weit, dass ich mal in einem Workshop eingeladen war und ich hing in der Deutschen Bahn fest. Und die Agenda war klar, das schaffe ich nie im Leben, da zu sein, wenn das losgeht. Und ich hatte einen Anfangsimpuls zu leisten. Und ich habe mich dann in Leipzig auf dem Bahnhof quasi schnell bei Starbucks hingesetzt und habe diesen Anfangsimpuls als Video aufgenommen und habe den weggeschickt und habe gesagt, hier, habt ihr das, was ihr jetzt erstmal braucht, um weiterzumachen? Ich komme dann irgendwann, wenn denn die Bahn mich mal zu euch bringt. Und so ticke ich einfach, ne? Also zu sagen, okay, die anderen sollen arbeiten können und sollen auch unabhängig von mir sein. Das ist mir in meiner Arbeit sehr wichtig.
Ja. Ja, das ist spannend. Das erinnert mich jetzt gerade an eine Situation, die werde ich, glaube ich, auch wirklich lange nicht vergessen. Das war tatsächlich eine Fortbildung, die ich geleitet habe und ich wurde krank, aber jetzt interessanterweise nicht so krank, dass ich jetzt nun gar nicht mehr stehen konnte. Aber ich hatte tatsächlich am zweiten Tag des Seminars gar keine Stimme mehr. Also es kam wirklich kein Ton mehr raus. Das Einzige, was ich machen konnte, war so ganz, ganz leise flüstern. So. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich wirklich das Seminar von den Teilnehmern habe umsetzen lassen. Mhm. Also die haben sich dann selber unterrichtet.
Ja.
Und das, ne, und immer so mit kleinen Impulsen. Und es war fantastisch, wie gut das funktioniert hat. Und der Holger Scholz, der war hier letztens bei mir im Podcast, auch eine sehr schöne Episode, der sagt immer so schön, unsere Kunden sind auch nicht dümmer als wir.
Nee, ja? Manchmal sogar klüger, glaube ich.
Und wenn du eine Gruppe hast von Leuten, ja, na klar, dann hat die eine das und der andere das und genau. Und schon brauchen sie mich gar nicht mehr. So.
Und das ist tatsächlich auch was, wenn solche Gruppen in so ein Erleben kommen, weil was man ja schon macht, ich habe ja auch eine Leistung, die ich sozusagen einbringe, ist es ja einen Rahmen bauen, ein Setting schaffen, dass so eine Zusammenarbeit möglich ist, auch außerhalb mal so der eigenen, des eigenen Systems. Und wenn die das erleben, wie wirksam sie sind und wie wenig sozusagen dann am Ende so der Externe oder die Externen da tun, dann haben die ein ganz anderes Selbstbewusstsein, mit dem sie auch in ihre eigene Organisation zurückgehen. Und das ist ein Wert, den ich gerne fördere, weil das brauchen ja auch Menschen. Ne? So ein Stück weit, ja. Auch durch diese Selbstwirksamkeit, die sie da an der Stelle auch erleben, in so einem Kontext, auch nochmal gestärkt in ihre Alltagssituation zurückzukehren.
Genau. Finde ich ein schönes Schlusswort, denn darum geht's, ne? Die Leute zu stärken, beziehungsweise auch die eigene Organisation, das eigene Unternehmen immer weiter selber zu beforschen, zu entdecken,
ja, genau. Und da
eben Detektivarbeit zu leisten. Ja, schön, Anja, dass du heute hier im Podcast warst. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Es war ein total schönes Gespräch und ja, wir sind auf ein paar nette Aspekte eingegangen und ich war selber überrascht, was wir heute so hier zutage gefördert haben.
Sehr war toll. Schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ja.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!